Wir haben heute durch das Internet unfassbar viele Möglichkeiten, uns mit anderen Menschen zu verbinden, uns zu verlieben, uns auszutauschen, den oder die Traumpartnerin zu finden. Und trotzdem ist in Deutschland jeder dritte Single. Also Menschen, was stimmt denn nicht mit uns? Oder ist es etwa der Algorithmus, der entscheidet, in wen wir uns heute verlieben? Tinderella und Tinderprinz. Ein Mausklick für die Liebe. Das ist mein Thema heute im Podcast und ich habe mir heute eine Expertin für künstliche Intelligenz an die Seite geholt. Heute ist bei mir Susanne Gold und was wir beide jetzt über Tinderella und Tinderprinz herausfinden, erfährst du in dieser Folge. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Podcast von Volltreffer Herz. Und heute wird es intelligent. Es wird künstlich intelligent. Ich meine, intelligent sind wir sowieso. Aber heute geht es um künstliche Intelligenz und was sie zu tun hat mit unserem Paarungsverhalten, mit unserem, ja, vielleicht sogar erstmal in die Liebe-Findungs-Kommen-Verhaltensphase, wie auch immer. Tinderella, Tinderprinz ist unser Thema heute. Und was hat der Mausklick wirklich mit unserem Liebesverhalten zu tun? Bei mir ist Susanne Gold. Susanne, du bist Expertin für KI und beschäftigst dich seit Monaten, oder ich glaube seit Jahren kann man ja eigentlich schon sagen, tatsächlich mit künstlicher Intelligenz, aber vorzugsweise die letzten Monate wirklich mit dem Thema, auch was hat KI mit unseren Beziehungsmustern, mit unseren Liebesverhaltens-Kommen-Ritualen, weiß der Geier was, zu tun. Schön, dass du da bist und erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und wie du auf dieses Thema gekommen bist.
Ja, gerne. Hallo Andrea, also erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin KI-Expertin, ich schreibe bei Siemens über künstliche Intelligenz, also beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit Technologien und Digitalisierung. Ich bin dort als Wissenschaftsjournalistin tätig, auch als Illustratorin, aber das ist eine andere Geschichte. Und da ich Sozialwissenschaftlerin eigentlich bin, hat mich schon immer diese Schnittstelle, was machen Technologien eigentlich mit Menschen, sehr interessiert. Und ich habe eine Anfrage gekriegt, Roboterliebe, einen Vortrag zu halten und bin dann natürlich auch auf dieses Thema gestoßen, also so auf zwischenmenschliche Beziehungen und Partnersuche im Internet, Sextechnologien, genau. Und hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
Voll cool. Diesen Sexnologie, da haben wir ja schon vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen eher schon auf Facebook mal uns in einem Blog oder in einem Post etwas ausgetauscht. Da war ich ja auch schon völlig fasziniert und kannte diesen Begriff, ich hoffe, ich sage ihn richtig, Sexnologie, tatsächlich gar nicht. Was genau ist das für die Zuhörer, die den Begriff vielleicht auch noch nie gehört haben?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja ein Markt, der übrigens sehr wächst. Also ich glaube, dieses Jahr sind 30 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden und für 2027 werden 60 Milliarden erwartet. Ach, es gibt ziemlich viele Abgründe auch in diesem Markt, das nur mal vorweg. Also es ist im Grunde genommen intelligentes Liebesspielzeug. Ja, also wenn du zum Beispiel eine Barbie-Puppe, die künstlich intelligent ist. Ja, es gibt zum Beispiel in Asien, ich glaube in Köln gibt es mittlerweile auch einen, es gibt auch Sexroboter, die in Bordellen arbeiten. Es gibt intelligente Dildos oder Dildos, die mit dem Internet verbunden sind, die dann praktisch jemand von einer anderen Seite der Welt steuern kann. Also man könnte jetzt rein theoretisch eine Beziehung haben, in der man übers Internet miteinander Sex hat, also dass es nicht nur Illusion und Masturbation ist, wenn man jetzt eine Beziehung mit jemandem eingeht, der meinetwegen am anderen Ende der Welt lebt, sondern dass man das auch wirklich übers Internet machen kann. was natürlich auch neue Fragen in der Gesetzgebung aufwerfen könnte. Beispielsweise, wenn du übers Internet vergewaltigt wirst, ja, ist das dann wirklich eine Straftat
ja? oder nicht?
Mhm. Mhm. Also desto weiter ich gegraben habe, desto mehr habe ich entdeckt, dass es da wirklich auch sehr verrückte Sachen gibt, ja. Mhm. Aber im Grunde genommen geht es ja vor allen Dingen um die Digitalisierung, dass die Leute sich heute im Internet kennenlernen. Also Tinderella, Tinderprinz, ja, das spielt ja darauf an, dass die Leute hot or not, ja, überwischen. Genau, und früher hat man sich halt vorrangig im Freundeskreis oder in der Arbeit kennengelernt. Das hat sich komplett verändert. Wir gehen ins Internet auf Partnersuche. Und was ich eben schon komisch finde, ist, dass trotzdem also fast jeder dritte Single ist. Ne?
Das stimmt.
Also man scheint irgendwie trotz Algorithmus nicht so wahnsinnig gut zu funktionieren. Und ich habe mir natürlich ein paar Gedanken darüber gemacht, weswegen das so sein könnte. Ja?
Na, ich bin gespannt. Hau raus.
Ja, also ich meine, eine Sache ist ja, attraktiv findet man ja was ganz anderes ist als man selbst, ja? Also dieses, ist es jetzt Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gerne? Das also im Real, ja?
Das sind so die beiden Sachen, die man häufig ja hört oder die auch Jahrzehnte ja irgendwie ihre Berechtigung hatten, ne, womit man erklärt hat, warum man entweder gut sich versteht oder eben auseinandergeht. Also das sind so die zwei Klassiker. Und was hast du für dich da als Erkenntnis gewonnen?
Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass sich im Internet sucht man tatsächlich nach gleich. Also der Algorithmus sucht nach gleich. Also beispielsweise, ich gebe an in diesen Persönlichkeitstests von der Partnersuche, ich gehe gerne ins Kino.
Genau, also wir spazieren, reisen, essen. Ja, genau, das kenne ich auch, ja.
Genau, ja. Also sucht der Algorithmus mir jemanden raus, der auch gerne ins Kino geht, auch gern reist und auch gern essen geht. Genau. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass ich das auch mit der Person gerne tue.
Nee, und auch nicht, dass wir das gleiche Essen mögen oder gleich über das Essen denken oder weiß der Geier was. Es zeigt erstmal nur Vorlieben, aber dazwischen sind noch so viele Universen, die einen trotzdem trennen. Ja.
Also der Bas Kast, der das Buch geschrieben hat, wie sich Liebe und Leidenschaft erklärt, der geht halt von zwei Phasen einer Beziehung aus. Die erste Phase ist eben, dass das Fremde dich anzieht, dass das eben attraktiv macht, wenn jemand ganz anders ist. Und die zweite Phase ist die Liebe, in der man sich annähert. Das wird auch von Erich Fromm unterstützt, der sagt, Liebe ist auch das Wissen über den anderen. Mhm. Ja, und heute mit dem Internet nimmt man sich, glaube ich, fast auch die Möglichkeit, neue Sachen zu wissen. Weil man legt alles vorher fest. Also was man vielleicht in einem persönlichen Treffen fragen würde, sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Bist du Raucher? Wie lebst du denn? Was sind deine Hobbys? Das ist schon alles abgeklärt und möglicherweise landet auch oft jemand, der für uns ganz interessant wäre, auf der Not-Seite statt auf der Hot-Seite.
Ja, das glaube ich auch. Und das würde, ist spannend, dass du das gerade sagst. Das würde erklären, warum so viele vielleicht ohne Vorspiel irgendwie gleich zum Thema kommen, was ja häufig tatsächlich auch bemängelt wird. Ne? Aber du hast tatsächlich recht, wenn man das Gefühl hat, man hat ja schon so viele Informationen, vielleicht von dem Gegenüber, mit dem man sich da gerade trifft, dann klopft man das alles nicht nochmal ab. Dann hat man so das Gefühl, ach, check, habe ich schon gefragt, weiß ich ja schon. Und dann hat man irgendwie, man ist schon 10 Schritte weiter, als wie man vielleicht sonst beim normalen Kennenlernen wäre, wenn man bei Null anfängt. Das ist spannend, da habe ich tatsächlich auch noch nicht drüber nachgedacht.
Das geht ja auch oft so weit, dass schon vor dem Kennen klar ist, welche sexuellen Vorlieben hat jetzt jemand.
Ja,
also du magst die Stellung oder du magst diese Art von Sex, okay, wir können uns treffen. Also würde man doch im echten Leben nicht jetzt habe ich dich gesehen, du gefällst mir, jetzt sag mal, was machst denn du im Bett? Also es würde ja keiner fragen und man macht das mit wildfremden Leuten, ja?
Ja.
Und ich glaube, ich sehe da so ein Liebesparadoxon, das gab es schon immer, seit der Individualisierung und seit der romantischen Liebe ist die Erwartung so groß geworden an die Beziehung Und gerade die Erwartung macht es oft kaputt, ja. Und ich sehe das halt so, dass man im Internet vielleicht auch sehr hohe Erwartungen hat, ja, und vielleicht auch erwartet, dass das klappt, weil das ja alles eine künstliche Intelligenz regelt oder weil das ja durch ein Portal gemacht wird, ja. Und gleichzeitig sehe ich so eine Kommerzialisierung der Liebe. Also im Internet verkauft man sich selbst, wie im Supermarkt, zeigt sich von seiner besten Seite, das geht schon los mit den ganzen Filtern, die man drüber legt,
oh ja, stimmt.
Profilbilder und so weiter, ja. Und auf der anderen Seite packt man auch die Partner in den Warenkorb, von denen man meint, dass die irgendwie die Erwartung an das Produkt der Partnerschaft erfüllen. Ja, und das
hört sich so schlimm an. Es hört sich so viel. Ja. Entromantisierung, sagtest du ja auch vorhin schon, aber es hört sich wirklich so null romantisch an.
Ja.
Aber ja, im Prinzip ist es so, wenn du das so sagst, es ist ja exakt genau so.
Gut, das ist halt so ein Ökonomiegedanke jetzt, ne? Ich brauche einen Partner und der soll passen. Und oft passt es ja auch, ne? Also, das muss man ja auch sagen, dass dann viele Paare kommen ja auch zusammen.
Absolut.
Das ist immer noch mit so einer Peinlichkeit, also viele geben das nicht gerne zu, das ist noch mit so einer Peinlichkeit besetzt. Und es scheint auch ein Problem zu sein, dass so der Gründungsmythos fehlt. Also so eine Geschichte, die man im Nachhinein auch romantisieren kann, eine Entstehungsgeschichte, ja. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Aber hast du auch schon erlebt, dass häufig Paare, die sich im Internet getroffen haben, dazu eine Geschichte erzählen? Also ganz häufig höre ich, eigentlich hätten wir ja gar nicht zueinander finden sollen, aber dann auf einmal war dein Bild da und ich habe das vorher schon anscheinend gar nicht gesehen oder ich habe es weggewischt und dann sollte es irgendwie so sein. Also es ist ganz häufig so, dass nicht der KI das zugeschoben wird, sondern dass doch irgendwie eine Geschichte dahinter gehört, dass man sich schon mal weggeklickt hatte und dass man dann trotzdem war er wieder da oder ach, sie hat sich ja mit 10 anderen getroffen und mit mir wollte sie nicht, aber dann doch war ich auf einmal irgendwie in ihrem Warenkorb gelandet, wie auch immer. Dass Menschen das Gefühl haben, trotz KI soll es aber schicksalhaft sein. Also das habe ich wirklich schon häufiger erlebt und wie du schon sagst, es klappt ja auch häufig. Na, ich kenne inzwischen tatsächlich etliche Paare, die sich über irgendwelche Portale kennengelernt haben und auch verliebt haben und auch wirklich glücklich miteinander sind. Kann ich gar nicht anders sagen. Aber dieses, dass sie dann doch eine Geschichte haben und nicht nur einfach sagen, ja, der Test hat uns zusammengeführt, das habe ich noch nie gehört. Meistens wird irgendwie eine Geschichte erzählt, weil es doch, glaube ich, eine Sehnsucht nach Schicksal oder nach Romantik gibt.
Ja, glaube ich auch. Also Menschen sind ja im Gegensatz zu künstlichen Intelligenzen auch sehr erfinderisch und kreativ.
Ja. Ja.
Und vor allen Dingen Menschen brauchen Narrative. Ja. Wir brauchen für alles Narrative, ja? Ja. Also das geht schon bei unserem Konsumverhalten los, ja. Und gilt natürlich umso mehr für die Brautschau. Ja, niemand möchte die große Liebe als Ware oder als Produkt einer Berechnung oder einer Statistik oder eines Algorithmus verstanden wissen.
Genau.
Und ich finde auch, dass man auch ein paar Vorteile von dem Internet, von der Internetbrautschau nennen muss. Es ist schnell, es ist zeitsparend, wobei wir das eigentlich gar nicht bräuchten. Das ist auch so eine Sache. Neben dem Liebesparadoxon gibt es auch das Zeitparadoxon. Wir haben nämlich viel mehr Freizeit als je eine Generation vor uns und trotzdem haben wir immer das Gefühl von Zeitknappheit. Eigentlich hätten wir mehr Zeit für die echte Partnersuche, ja, aber trotzdem wird zeitsparend und man kann in gleichgesinnten Foren gucken und gezielt selektieren. Man muss nicht vorsichtig heranfragen, sondern man kann gleich im Vorfeld eine Filterfunktion machen, was man nicht will, zum Beispiel Nichtraucher, ja.
Ja.
Und es ist natürlich auch global, ja, du bist halt nicht mehr auf dein Dorf oder deine Region beschränkt. Oder
absolut,
so, ja?
Du musst nicht mehr in der Nachbarschaft gucken unbedingt, sondern du kannst ja weltweit gucken.
Ja, ne? Und das ermöglicht natürlich die Chancen auch ziemlich, also so, dass man nicht nur zwischen den dreien, die es im Dorf gibt oder im Stadtteil oder so, ist natürlich schon cool, ne, wenn man dann einfach eine größere Auswahl hat und
aber ja, alleine also das ja auch macht uns ja, glaube ich, schon irgendwie gaukelt uns das Internet ja vor, dass wir eine andere Wahlmöglichkeiten hätten. Eben weil wir auf einmal auswählen dürfen aus einem großen Fundus von, wo viele Menschen sich halt herumtummeln. Aber ist das wirklich so? Haben wir wirklich eine Wahl? Also ist das ist ja die Frage. Haben wir wirklich eine Wahl? Oder ist es eigentlich die KI, die das steuert, wo ich letzten Endes dann doch lande?
Also ich würde mal sagen, wir haben eine Wahl in der Vorauswahl. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Nutzerzahlen anschaut, dann wäre es wahrscheinlich auch ein ganz schöner Job, da zu gucken und jedes Profil, voll. Also im Grunde genommen hilft es einem ja auch. Und die sozialen, also das, die sozialen Medien, also jetzt sagen wir mal, man hat jetzt jemanden auf Entfernung, die sind ja auch wie so eine unsichtbare Nabelschnur, ja. Also man ist ja über die Foren dann auch weiter verbunden und man bewegt sich ja im Grunde genommen trotzdem in der Blase. Also man ist ja mit seiner Blase, ist die soziale Nabelschnur, nicht mit dem World Wide Web. Ja?
World Wide Web.
Also das fängt ja schon an, wenn du jetzt bei Google einen Begriff eingibst, dann geht ein Graph durch alle Ergebnisse und im Grunde genommen kriegst du auch eine Vorauswahl präsentiert. Du kriegst ja, naja, wenn du wirklich viele, viele Seiten weiter scrollst, hast du vielleicht mal alle gesehen, aber im Grunde genommen guckt man ja die oberen Treffer an und das ist ja auch wie eine Vorauswahl zu anderen Sachen, die man im Internet sucht, ja. Also natürlich ist eine Vorauswahl da, aber aus der wählt man sich einen Partner aus. Und oft wird auch jemand aus dem Mittelfeld genommen. Also oft ist es dann doch jemand, wo nur 60% Überschneidung ist und nicht 98%. Und das könnte auch wieder die These unterstützen, dass da doch so eine, wir glauben gerne daran, dass wir füreinander bestimmt sind, richtig?
Okay, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass man dann eher aus dem Mittelfeld jemand wählt, wenn ich doch jemand mit 98 oder 90%iger Übereinstimmung habe. Das ist ja krass. Das ist so ein bisschen wie, wenn man was verkaufen will und man macht drei Pakete. Günstig, Mittelpreis und hochpreisig. Hochpreisig, das ist vielleicht zu viel. Ach, günstig, ich brauche doch mehr, ich nehme die Mitte.
Das wissen die dann ja gar nicht.
Ach, das wissen
die. Also das ist dieses Matching vom Algorithmus. Also sagen wir mal, du hast angekreuzt, du gehst gerne ins Kino, du gehst gerne reisen. Ja. Du gehst gerne shoppen und der andere hat nur 60% Übereinstimmung und trotzdem kommt dann Beziehung zustande, obwohl es einen Partner gäbe, der zu 98% das gleiche mag wie du.
Aber da und trotzdem da passt du dann das Bild dann, nicht, oder was?
Das weiß ich
weiß
nicht,
man nicht,
warum das so ist. Also auf alle Fälle gibt es trotzdem Leute, die sich dann auch für ein bisschen was anderes entscheiden als für diese Person, die sich also von der Persönlichkeitsprofil halt komplett mit meinem deckt oder so, ja.
Okay. Genau. Wenn ich Erich Fromm nochmal zurücknehme und von diesem Wissen ausgehe, dann ist ja ein bisschen meine Theorie, wenn ich glaube, über die Liebe was zu wissen oder über meinen Partner was zu wissen und mich darauf einlassen möchte, dann bin ich nicht in der Liebe, sondern dann bin ich in der Angst. Weil dann möchte ich so viel wie möglich wissen, um mich zu schützen. Wenn ich wirklich in der Liebe wäre, dann wäre ich offen, dann wäre ich neugierig, dann wäre ich dann wäre ich einfach frei und würde da reingehen und würde es einfach passieren lassen. Wenn ich aber aus der Angst heraus bin, dann versuche ich alles möglichst abzuchecken, damit mir bloß nichts Schlimmes passieren kann. Und das ist so einer meiner Thesen, warum viele Menschen, glaube ich, versuchen, neben den guten Vorzügen, die es natürlich hat, auch auf Plattformen sich zu verabreden, aber versuchen im Netz ihr Glück zu finden, weil sie, glaube ich, die Idee haben, wenn ich vorher schon ganz viel ausschließe, kann es ja nicht so schlimm werden. Also diese Sorge von, ich werde verletzt oder es passt nicht, es hat so weh getan, ist, glaube ich, die Illusion, wenn ich vorher schon ganz viel abchecke, dass ich dann irgendwie safer bin. Weißt du, was ich meine?
Also das passt doch zu dem, was ich recherchiert habe. Also Deutschland vertraut als erstes Land in Sachen Internet die Partnersuche an. Also Friendscout ist eines der ersten. Damals hat man noch nicht mal Bücher bestellt. Im Internet habe ich gelesen. Und da übernimmt der Algorithmus natürlich so die Rolle als Kuppler, den maßgeschneiderten Partner zu suchen. Und ich glaube, das klappt auch. Allerdings, und das wissen wir halt, ja, die Beziehung fängt ja nicht, also es ist ja nicht so, du hast einen Partner gefunden und dann bist du für immer glücklich. Dann kommt ja die Arbeit. Und Beziehungsarbeit ist natürlich auch, sich auf den anderen einzulassen und neue Facetten von der Person kennenzulernen. Also selbst ein maßgeschneiderter Partner wird dir noch teilweise fremd sein und du wirst noch Neues erfahren. Ja?
Ja.
Und wenn dann das vielleicht irgendwas ist, was einem nicht gefällt oder so, dann ist vielleicht die Tendenz dann auch einfach wieder den Partner aufzugeben und wieder zurück ins Internet zu gehen und nach einem Partnerprodukt zu suchen, was vielleicht noch besser maßgeschneidert ist. Also das könnte ein Grund sein, weswegen die Beziehungen nicht halten und so viele Leute Single sind. Ich glaube nicht mal, dass es die Vorauswahl ist. Die ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das ist dieses Konsumdenken dahinter.
Ich muss ja nicht. Ich muss ja nicht bleiben. Es gibt ja so viele andere Wahlmöglichkeiten.
Da gibt es also, ja den Supermarkt im Internet, die Partnerschaften.
Oh Gott, das ist so gruselig. Aber ja, aber wenn ich unser Verhalten angucke, glaube ich, teilweise tatsächlich ist es so. Also manchmal, also es gibt so beides. Ich erlebe Paare, die schon sehr versuchen, einfach zusammen glücklich zu werden, die auch alles machen und tun und wirklich ausschöpfen, bis wirklich nichts mehr geht. Und ich erlebe auch Paare, die einfach sehr schnell sagen, oh, dann eben nicht. Ne, und sich trennen oder betrügen und eben wieder auseinandergehen, weil dann gehe ich eben wieder ins Warenlager und gucke, was noch so da ist.
Also vielleicht kann man es auch statt Warenlager wie so ein Personalchef, ne, der eine Stelle ausschreibt, vergleichen. Ja? Also wie eine Bewerber praktisch für die Position für meinen Partner. Okay. Ja? Also ich glaube, dass eben diese Sache, weil man sich ja selbst vermarktet im Internet, man macht ja ein sehr großes Self-Branding, wenn du so willst, und man stellt die schönsten Bilder und zeigt sie von seiner zuckersüßen Seite, was natürlich auch verständlich ist. Das war ja auch nicht anders.
Aber das stimmt nicht, Susanne. Ich finde, das stimmt nicht. Also ich war ja auch eine Zeit lang auf Portalen unterwegs und auch sehr ausgiebig. Da waren nicht die schönsten Bilder zu sehen. Also fand ich so gar nicht. Also bei vielen Fotos habe ich wirklich gedacht, Jungs, bitte, gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Also das kann doch nicht das sein, was ihr mir hier präsentiert. Das fand ich bei den Mädels aber auch. Also dass ich das Gefühl hatte, bei manchen schon, da passte dann das Alter manchmal nicht zu den Bildern. Aber
ja, sagen wir mal, früher bist du halt dann auf irgendeine Kirmes gegangen und hast dir dein schönstes Kleid angezogen. Und so, also so ähnlich stelle ich es mir schon vor. Sagen wir mal, Ausnahmen bestätigen die Regel. Die meisten Personen, die ernsthaften Partner suchen, versuchen sich auch von ihrer besten Seite zu präsentieren. Oder ist es halt so, dass manche sich denken, naja, zeige ich gleich mal, wer ich wirklich bin, dann bin ich nicht enttäuscht, wenn die dann sich einmal mit mir treffen und wollen dann nicht mehr oder so. Ich weiß es nicht.
Ich habe es noch nicht rausgefunden. Also es ist auch, glaube ich, vielleicht ist es besser geworden. Also meins ist ja jetzt auch schon deutlich, guck mal, ich bin ja schon 7, also es ist ja schon 8 Jahre her, dass ich unterwegs war auf den Portalen. Vielleicht konnten viele auch mit Handys einfach noch nicht so gut umgehen oder wussten einfach nicht, wie mache ich ein schönes Selfie von mir. Und das hat sich vielleicht auch ein bisschen wieder geändert. Dann haben wir die Zeit von Instagram, wo sowieso jeder versucht hat, irgendwie möglichst mit Filtern toll auszusehen. Ich glaube, es ist so eine wilde Mischung von. Und es hat auch, glaube ich, ganz viel letzten Endes mit dir selber zu tun. Wenn du mit dir selber fein bist, schaffst du es auch, ein schönes Bild von dir zu machen. Wenn du entweder keinen Wert auf dein Äußeres legst oder sowieso nicht darüber nachdenkst, wie komme ich bei anderen an und wie sehen andere mich, dann guckst du vielleicht nicht danach, wie es rüberkommt. Aber es ist auch dieses innere Leuchten oder dieses innere Strahlen. Also vielleicht war ich auch bei vielen Bildern so erschrocken, weil sie so verdammt eigentlich traurig aussahen oder einfach so fast schon verzweifelt manchmal oder innerlich so voller Groll. Also mir hat oftmals die Schönheit in den Bildern nicht unbedingt in der Optik des Bildes gefehlt, sondern in dem Strahlen des Menschen, der sich da gezeigt hat. Und damit meine ich nicht ein Hochglanzbild, wo ich irgendwie lächelnd in die Kamera strahle wie ein Zahnpasta-Girl, was gerade Werbung für die neue Blendax macht oder so, sondern ich meine wirklich dieses innere Strahlen. Und das mag sich ja auch vielleicht verändert haben, aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Aber ich weiß, was du meinst, natürlich, ne? Dass ich versuche.
Also sagen wir mal so, dieser Trend der Selbstoptimierung, gerade bei jungen Leuten, die sich bei Instagram und sonst wo präsentieren, ja. Also jeder präsentiert sich ja heute praktisch fast wie so ein Star im Internet, ja. Also dieses Selbstmarketing hat halt zugenommen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, also eine Idee von mir war, also wenn man jetzt dieses Selbstmarketing, diese Selbstoptimierung in der Öffentlichkeit, das ist ja fast wie so ein Vergleichsporno, ja. Ja, und dann nimmt man so jemanden und stellt dann irgendwann fest, man, das ist ja auch nur noch ein Mensch mit Makeln und
Ja.
Die Frage ist halt, wird dann der Makel, der menschliche Makel immer unverzeihlicher, ja, in diesem
Ja.
Selbstoptimierungswahn? Und wenn dann die Phase anfängt, wo die Beziehungsarbeit anfängt, dass da praktisch wie so ein Renditedenken ist, ja, jetzt habe ich doch irgendwie da rein investiert
Ja.
und habe irgendwie im Internet mir jemanden ausgesucht. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt Beziehungsarbeit leisten muss. Ich wollte doch glücklich sein,
Ja,
ja.
genau. Ja, exakt. Ja.
Also das
Spannend.
könnte ich mir als Grund dafür vorstellen. Also im Grunde genommen sind die Möglichkeiten enorm, jemanden zu treffen heutzutage. Aber das ist eben so diese Sache mit der Freiheit, ne? Plötzlich dadurch, dass man das auch selbst in die Hand nehmen kann. Also früher konnte man sagen, ja, mal, da ist halt keiner in meinem Dorf oder sowas, ja. Und heute heißt es ja, wieso bist du Single? Kannst doch im Internet jemanden suchen. Also kriegt man plötzlich auch
Genau.
die Verantwortung dafür
Was stimmt denn mit
zugeschoben.
dir nicht, dass da keiner zu finden ist? Ne?
Ja,
Absolut,
genau.
absolut. Jetzt bist du
Ja.
ja aber noch ein bisschen weitergegangen in deiner ganzen Recherche. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen darüber ausgetauscht, wie du vorhin auch schon sagst, kann man sich in Roboter sogar verlieben? Ne? Es gibt ja
Ja.
inzwischen wirklich auch, es gibt es ja tatsächlich. Also es ist gar nichts irgendwie, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben, sondern das Phänomen, dass Menschen, oder du hast auch gerade gesagt, dass in Bordellen tatsächlich auch Liebesroboter eingesetzt werden. Also wo gehen wir denn da hin? Also wo entwickeln wir uns denn hin, dass wir uns wirklich, dass wir in der Lage ins Wischen sind, uns in Roboter zu verlieben?
Also ich finde den Begriff Liebe da unpassend, weil Liebe ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein unbekanntes Universum, das ich erforschen kann und auch ein Leben lang. Ein Roboter ist nur dafür da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, jetzt wundert, also ich habe ehrlich gesagt, habe ich gedacht, also die Männer wollen ihre Roboterfrau heiraten, aber ich habe noch nicht einen Artikel gelesen, dass eine Frau ihren smarten Dildo heiraten will. Ja, also da kann man vielleicht auch mal ganz gut sehen, was für unterschiedliche Auffassungen von Liebe Mann und Frau haben. Oder manche Männer, also ich will jetzt keine Prinzipienreiterei machen, aber ich fand es schon komisch, dass es tatsächlich in China gibt es einen Mann, der seinen Roboter heiraten wollte und der ist nicht der Einzige. Also in Asien gibt es das öfter. Und im Grunde genommen ist es natürlich so, dass es eigentlich eine überlebensgroße Barbie-Puppe, aber wenn die mit künstlicher Intelligenz versehen wird, kann die halt auf dich reagieren, dann hat die halt Sensoren, dann kann die was spüren oder Kameras als Augen und kann was sehen. Aber im Grunde genommen ist da natürlich kein Mensch drin, kein kreatives Schöpferpotenzial oder jemand, der sich wirklich für dich interessiert. Die ist halt so programmiert, dass sie dich glücklich macht und nachfragt. Aber die fragt ja nicht aus echtem Interesse, sondern weil es ihr Algorithmus so sagt, ja. Und das finde ich schon, also das ist so ein Gebiet, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir eine richtig feste Meinung darüber gebildet habe. Also ich finde Beziehungen zu Robotern, also als Sexspielzeug, ja, wer es mag, wobei es gibt natürlich Grenzen. Also es gibt auch ein Unternehmen in Japan, das Kinderroboter für Pädophile anbietet und sagt, naja, der Markt ist da. Also weißt du, wo ist die Grenze? Welche Bedürfnisse dürfen wir uns alle erfüllen? Ja, nur weil es Maschinen sind, dürfen wir damit machen, was wir wollen, ist die Frage, ja, die
Aber
sich
mir ist
mir so
lieber, dass ein
stellt.
Pädophiler sich dann von mir aus eine Kinderpuppe nimmt und damit zufrieden ist als ein Kind. Also vom, ne? Also wenn ich schon diese, wenn ich leider schon diesen, naja, dieses Bedürfnis habe, dann lieber mit dem Roboter als natürlich mit dem Lebewesen, ganz klar. Also wenn ich das aussuchen dürfte, dann wäre mir doch der Kinderroboter lieber. Aber ich würde ungerne Kinderroboter vermarkten, um dieses Bedürfnis noch zu pushen, weißt du?
Ja, aber
Also,
das passiert halt. Und
naja.
dieses Argument habe ich natürlich oft gelesen, dass man eben statt einem Menschen eine Maschine malträtiert. Aber was ist zum Beispiel in deiner Nachbarschaft, wohnt ein Pädophiler und der lässt sich haargenau dein Kind als Roboter nachbauen? Bleibt das dann straffrei? Oder irgendein Rassist sagt, oh, wenn das so ist, dann baue ich mir jetzt einen Schwarzen, den ich verprügel, weil ich da so einen Bock drauf habe. Ja, also wo ist die Grenze? Verstehst du? Ja,
Scheiße.
was dürfen wir? Und da gibt es eine Roboterethikerin, die sagt,
Ach.
die Grenze ist nicht in dem Objekt unseres Tuns, sondern in uns selbst. Wir müssen, egal welches Objekt, ob Mensch, ob Maschine, ob Tier, wir müssen immer ethisch handeln. Und das finde ich ehrlich gesagt am einleuchtendsten.
Ja, das
also für mich jetzt, ne?
Aber ich es mein, ist ja schon echt weird, in was für Gedankenkonstrukte man dann da überhaupt reingehen muss. Ne, also wie weit man da tatsächlich auch denken muss, dass wirklich diese ethische Frage ja auch überhaupt hochkommt. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Klar, wie sieht dann vielleicht dieser Kinderroboter aus und hat dann mit wem ähnlich? Ach Gott, also das ist krass, wirklich, wo das Ganze so hinsteuert. Also ich habe ja diese Serie Humans gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere die von euch. Ich habe sie dir empfohlen, genau. Und die fand ich schon, ich fand die toll, wirklich, muss ich sagen. Ich fand sie toll gespielt, ich fand sie toll gemacht und habe dann schon gesehen, alles, also da es werden auch Roboter quasi mit Gefühlen, versucht man Roboter mit Gefühlen auszustatten. Und da geht es eben auch darum, dass Menschen in der Lage sind, sich in diese Roboter zu verlieben und die Roboter entwickeln Eigenleben, so kann man es eigentlich sagen, und wollen eben unabhängig werden und wollen eben auch frei sein. Also da sind sehr viele Aspekte einfach drin, was Menschsein auch ausmacht, deshalb auch Humans, fand ich den Begriff auch gut gewählt. Aber es ist schon wirklich krass, wie weit wir ja schon sind. Also alles, was wir inszenieren können, was wir filmen können, was wir schreiben können, was wir denken können, ist ja im Prinzip irgendwo da. Ne? Also unsere Wissenschaft oder unsere Technologie ist ja schon so weit fortgeschritten, dass ja vieles, vieles, vieles möglich ist. Vielleicht jetzt noch nicht so wie in der Serie. Dank Computer kann man eben doch noch bestimmte Dinge animieren, die vielleicht dann in der Realität doch nicht so umzusetzen sind. Aber dieser Gedanke, es kann wirklich toll sein, wenn Menschen erstmal vielleicht meine primären Bedürfnisse erfüllen, macht mein Leben leichter, ich kann mich vielleicht auf andere Sachen konzentrieren und muss eben nicht diese Beziehungsarbeit leisten, die viele, glaube ich, auch gar nicht leisten wollen oder auch nicht wissen. Ich sage gar nicht, dass sie es nicht wollen, Susanne. Ich sage, sie wissen manchmal nicht, wie es geht. Na, ich glaube gar nicht, dass wir nicht diese Beziehungsarbeit leisten wollen. Ich glaube einfach nur manchmal, dass wir nicht wissen, wie es geht. Ich glaube, das ist ein großes Problem.
Oft so eine Illusion verkauft wurde, ja, also über die Hollywood-Filme, auch letztendlich über die Märchen, wobei die ursprünglichen Narrationen waren anders. Da gibt es ja dieses interessante Buch von der Piccola Estes, falls du das kennst, ja. Nein. Die Wolfsfrau, wo die Märchen um die religiösen Aspekte bereinigt. Und da gibt es ein Märchen, das kommt ich glaube, von den Indianern oder so, wo eben beschrieben wird, was der Sinn vom Single-Sein ist, anhand eines Märchens. Okay. Ja, da liegt eine Knochenfrau auf dem Meeresgrund und ein Fischer zieht sie raus und erschrickt sich, ja, und schlägt sie hinter sich her. Kennst du das Märchen?
Nein.
Und ja, und dieses, ich meine, was uns vielleicht fehlt in dieser schnelllebigen, kommerziellen Partnersuche, die ja auch auf Hochglanz und illusorisch ist, ist auch, dass wir vielleicht manchmal so Zufallserlebnisse haben, Zufallsentdeckungen, die uns natürlich auch die Möglichkeit geben, was Neues über uns selber zu lernen, was bei der Beziehungsarbeit ja auch sehr wichtig ist. Ja. Und jetzt ist es so, dass über das Internet und die Internetpartnersuche so die Erzählung unseres Lebens auch geschrieben werden. Ja. Und ich finde, eine Mischung wäre gut, ja. So, dass man nicht vergisst, dass man trotzdem in der realen Welt ist, ja.
Okay.
Und auch vielleicht manchmal einfach zurückkommt und es vielleicht dann auch mal gut sein lässt, Digital Detox oder sowas, oder vielleicht sich auch eine Pause nimmt, bevor man den nächsten Partner sucht, oder es vielleicht einfach mal noch einen Moment länger versucht mit einer Sache, die man überlaufen hat und nicht, weil es einem gerade mal Unbehagen bereitet, es wegzuwerfen, ja.
Mein Gott, ich merke, das Thema ist wirklich, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber sprechen und echt wirklich sehr, sehr ausgiebig. Susanne, zum Abschluss, was ist dein Gefühl, wo geht die Reise hin? Was glaubst du, ist der Trend, der uns erwartet, oder wo steuern wir hin, wenn du vielleicht noch 100 Jahre weiter denkst?
Das ist natürlich eine gute Frage, ausgerechnet an mich, ja, weil ich diese Welt in 100 Jahren sammle.
Genau, die Utopie.
Also, tatsächlich, dass wir uns an so einer Art Scheideweg befinden und dass es tatsächlich so ist, dass wir bestimmen müssen, wie das weitergeht. Es ist egal, wo du hinguckst, überall muss man sich mit der ethischen Frage beschäftigen. Hm. Ich meine, letztendlich ist Technologie wie ein Hammer, den du in der Hand hast. Du kannst ja jemanden töten oder ein Haus bauen.
Absolut.
Und ich hoffe doch, dass wir in 100 Jahren sagen, wir haben ein Haus gebaut,
und
sind glücklicher geworden und haben nicht uns selber gegenseitig zerstört. Aber diese Technologie natürlich bietet beide Möglichkeiten. Ja, du kannst damit Menschen vernichten. Intelligente Kriegsroboter zum Beispiel sind ein Beispiel dafür, ja.
Hatte gehofft, dass das in eine andere Richtung geht, aber spätestens seit dem Krieg jetzt in der Ukraine merke ich leider, es geht gerade wieder in eine ganz andere Richtung.
Ja, erstaunlich, dass in Zeiten des weltweiten Internets um nationale Grenzen gerungen wird, hat mich auch ehrlich gesagt eher überrascht.
Ja, aber absolut.
Naja. Aber ich hoffe trotzdem, dass viele Leute ihre Liebe finden werden im Internet. Die Kunst ist eher daran festzuhalten, halt nicht gleich aufgeben, nicht gleich das Handtuch werfen, ne? Und nicht gleich wieder in den Supermarkt gehen.
Ja, genau. Ich würde mich einfach total freuen, wenn wir Menschen einfach bereit wären, uns die wirklich existenziellen Fragen zu stellen. Wer bin ich? Was macht mich wirklich aus? Was ist in meinem menschlichen Leben hier wirklich der Fokus? Worum geht es für mich wirklich? Was will ich? Wie will ich lieben? Wie will ich geliebt werden? Wie möchte ich wirklich mit dem Thema Liebe in diesem Leben unterwegs sein? Also das sind für mich wirklich so diese zentralen Fragen von Leben auch. Und nicht Konsum und wie komme ich heile durch und wie schaffe ich es möglich unversehrt am Ende irgendwie in der Kiste zu landen? Also ich wünsche mir einfach mehr Lebendigkeit, ne? Also wirklich mehr die Neugier aufeinander, sich einzulassen. Und ja, auch wenn es mal weh tut, scheiß drauf, ne? Weitermachen. Also nicht einfach stehen bleiben und irgendwie ins Ganzkörperkondömchen packen, sondern sagen, hey, okay, das macht mich einfach nur reifer und das macht mich weiter und das macht mich einfach noch mehr echter. Also jede kleine Narbe macht mich echter im Prinzip, weil Leben einfach... so ist. Und ich würde uns da so viel mehr Durchhaltevermögen, wie du auch schon sagst, wünschen, aber auch immer wieder die Neugier aufeinander. Eben nicht, und da wäre ich nicht mit Erich Fromm einer Meinung, zu denken, ich weiß was, sondern auszuhalten, ich weiß nicht so viel über dich. Und jeden Tag ist ein neuer Prozess an meiner Seite, weil das sind wir Menschen letzten Endes. Wir sind einfach Prozesse, die sich jeden Tag weiterentwickeln und nicht denken, oh, jetzt bist du schon 10 Jahre an meiner Seite, ich weiß, wie du tickst und ich weiß, wie du funktionierst. Nee, weißt du nicht, weil heute denke ich gar nicht mehr so wie vor 10 Jahren und sieh mich doch immer wieder, wie ich heute bin. Also wirklich in dem Bewusstsein von jetzt und hier ist unser Moment und ich pack dich nicht in irgendwelche Schubladen, sondern ich halte uns lebendig, unseren Prozess und mich selbst auch. Also das würde ich mir für uns als Menschheit auch wünschen in 100 Jahren. Und natürlich Ethik und Moral, ja ganz klar. Also wir dürfen uns viel mehr mit dem beschäftigen, was wir uns gegenseitig auch antun und was davon ist menschlich, würdig oder auch nicht. Und viele, viele Themen, viele Fragen. Und ich merke, das ist nicht unser letzter Podcast, Susanne.
Also was ich halt wirklich finde, was du gesagt hast, ist für dich großartig, weil im Grunde genommen der Weg zu Liebe ist ja auch diese echte Auseinandersetzung mit sich selbst und die tut halt auch weh, ne? Weil wir sind alle schrecklich unvollkommen, ja.
Das ist so und ich bin mit niemandem deshalb vollkommener. Also diese Illusion, ne, ich muss nur den richtigen Partner haben, dann bin ich vollkommener. Ich glaube, wenn wir das erkennen dürfen, nein, wir sind immer noch die unvollständigen Prozesse, die nur einen anderen unvollständigen Prozess finden. Aber zusammen sind wir einfach manchmal so viel besser, weil wir einfach uns zusammentun können und gemeinsam wirklich ganz neue Dinge kreieren können, zu unserem, aber auch zum Wohle aller, weil dann haben alle was davon, wenn wir uns zusammentun. Also ich bin sehr großer Fan von Co-Creation, also nicht nur unser eigenes Süppchen zu kochen, so ich bin ich und das noch mein Partner und noch meine Familie und hier ist unser Reihenhaus und hier ist das Zäunchen drumherum und wir machen jetzt unser kleines Familiending. Also ich hoffe, in 100 Jahren sind wir da wieder, dass es darum geht, hey, was haben andere davon, dass wir uns zusammentun, wie können wir uns öffnen, wie können wir für die Gemeinschaft wirklich da sein, uns kümmern und sorgen Und dass es, ja, dass dieses Single-Dasein wirklich wieder ein menschliches Dasein ist, wo Menschen einfach, Menschen gehören und leben zusammen, fühlen sich zugehörig, wollen einfach gemeinsam sein, in Gemeinschaft sein. Und dieses Individualisierungsding einfach wieder ein menschliches, gemeinsames Ding wird. Also das wäre so mein Wunsch an die 100 Jahre. Und ob es dann kleine Roboter gibt, die mir irgendwie ein paar Sachen abnehmen, da wäre ich ja gar nicht abgeneigt.
Ja, das finde ich, also so Haushaltssachen oder so, ja.
Und, ja. Und ein guter Vibrator, der weiß, was ich will, wo ich nicht erst 1000 Sachen einstellen muss, nehme ich auch, ist okay.
Können wir ja. Intelligenz macht ja genau das, was du willst. Ja.
Genau, okay.
Ja. Also ich meine, was du sagst, das finde ich schon, also, aber das ist, da ist eben auch meiner Ansicht nach die große Möglichkeit, ja. Dieses ganze Co-Creation hat natürlich auch einen Riesenhype gekriegt in den letzten Jahren. Und ich meine, wir haben nur gemeinsam, wir ergänzen uns eigentlich alle. Jeder kann was, was der andere nicht kann und weiß was, was der andere nicht weiß. Also wir haben ein sehr großes, kreatives, menschliches Potenzial, ja.
Ja.
Und ich mag die Hoffnung nicht aufgeben, aber natürlich auch eine Utopistin ist manchmal ein bisschen ernüchtert, ja, angesichts der weltpolitischen Lage. Aber
das
ich werde trotzdem weiter meine Utopien sammeln. Und
sehr cool.
Vielleicht hat ja der eine oder andere von deinen Podcast-Hörern eine Welt in 100 Jahren für mich. Würde ich mich natürlich freuen.
Okay, nehmen wir das gerne nochmal mit rein. Also ich verlinke auch gerne nochmal, wo man die lesen kann. Kann ich gerne mit in den Podcast reinfügen, wenn du mir einfach nochmal den Link schickst, wo Menschen die Utopien auch lesen können.
Kannst du einfach auf deine verlinken.
Genau.
Du hast ja eine, die habe ich ja sogar illustriert, deine Geschichte.
Absolut, ja.
Sehr schön.
Absolut.
Ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ne?
Das stimmt, das stimmt. Und genau, wenn jemand von euch gerne schreibt oder auch eine Idee hat und sagt, ach Mensch, da lasse ich mal meine Gedanken irgendwie, lasse ich mal spielen und kreisen, könnt ihr mir einfach zuschicken oder auch, ich schreibe auch den Link von Susanne mit unter den Podcast. Also wenn ihr euch inspiriert fühlt und sagt, Mensch, wie sieht wohl Liebe in 100 Jahren aus oder auch überhaupt eine Zukunftsutopie, lasst sie uns gerne einfach, dass sie uns teilen oder schickt sie uns einfach, dann kann Susanne die gerne wieder auch mit veröffentlichen. Ihr Lieben, ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Susanne, dir natürlich für diesen spannenden Podcast, hatte ich mich sehr drauf gefreut und bin absolut begeistert, wie viel Elan du in dieses Thema reinsteckst und wie menschlich du aber dieses Thema auch füllst, definitiv. Und ja, danke für euer Zuhören, für euer Interesse und wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht doch noch Beziehungsarbeit leisten wollt, weil ihr merkt, hey, irgendwie knistert's nicht mehr bei uns so richtig, aber oder ich komme mit diesem ganzen Dating-Dschungel gar nicht so richtig zurecht und ich bin immer noch nicht da, wo ich gelandet bin. Hey, das ist okay, weißt du? Und manchmal braucht man einfach auch einen guten Coach an der Seite, der einem hilft, ein bisschen in diesem ganzen Urwald wieder den Wald vor Bäumen zu sehen. Und manchmal ist es auch gut, sich den Ängsten zu stellen, warum auch immer du gerade da stehst, wo du stehst, dann ruf mich an, sprich mich an, schreib mich an, mach eins meiner Programme mit, erzähle ich dir in einem ganz kostenlosen Gespräch sehr, sehr gerne, welche das sind. Also keiner von uns muss alleine sein und ich bin gespannt, wann wir das auflösen, dass jeder dritte deutsche Single ist. Also da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich arbeite dran und ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit und Susanne, dir auch einfach
dir
einen
auch,
schönen,
Andrea.
Schönen
Vielen
Sommer.
Dank, ja.
Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du noch unbedingt sagen wolltest? Weil sonst ist jetzt
Schluss. Danach ein. Ist
Ansonsten
gut, liebe
genau.
Andrea. Ja, gute Zeit. Bis zum
Kuss
nächsten
und Schluss.
Mal. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.